Dun 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 dun. Ba ba ba. Sag du mal was.
Ja, ich merke schon, du schüchterst mich ja ganz ein
mit
deinem raumfüllenden Organ.
Ja, ja, so bin ich. Das ist so, so eine Art Balzverhalten, so nee, mehr weniger mehr so ein territoriales Abstecken.
Genau.
Das Wenn Alpha-Tier einer entspannt ist, dann ich.
Das Alpha-Tier auf der Metaebene.
Wir nehmen schon auf, ne? So ist es nicht. Also das ist hier alles
okay.
Nackt. Wir können weil also, es hat ja eh keinen Sinn, hier irgendwas vorher zu besprechen, wenn ich überhaupt nicht weiß, was los ist.
Genau, wir können über alles reden, nur nicht über 2 Stunden.
Ja, was hört ihr denn jetzt hier eigentlich? Ihr hört vermutlich Ausgabe Nummer 9 des The Lunatic Fringe Podcasts, so heißt das.
Ja.
Was meine Abstellkammer, meine Podcast-Abstellkammer ist, da kommt alles rein, was woanders nicht hinpasst. Ja, und ich weiß ja noch gar nicht, was jetzt kommt. Mhm. Aber wer hier zuhört, sei erstmal herzlich begrüßt, und zwar von mir, Tim Ritlaff.
Ja, und von mir, dem Gregor.
Genau, dem Gregor. Der hat sich hier eingefunden, um mit einem verschmitzten Lächeln.
Genau.
Finde ich.
Mhm. Weil ich habe mich mit dem Tim verabredet, damit wir uns endlich mal wieder unterhalten können. Der Tim ist nämlich immer so beschäftigt, dass ich überhaupt nicht mehr an ihn rankomme.
Das stimmt.
Und unter dem Vorwand, dass wir einen Podcast machen, habe ich jetzt die Möglichkeit, mich mit ihm zu unterhalten.
Ach so, das ist alles.
Das ist alles.
Verstehe.
Und ich finde, wenn wir uns unterhalten, ist das eigentlich immer ganz, ganz unterhaltsam, hoffentlich auch für den Rest der Welt.
Und weißt, da kann man es auch gleich aufnehmen.
Genau.
Sonst so. Na, jetzt müssen wir ja aufpassen, dass wir hier keine schmutzigen Details nennen.
Naja, so kontrolliert sind wir ja schon.
Tja, na dann kann ich ja meine Frage von vorhin, wo du nichts geantwortet hast, wiederholen. Ja. Was gibt's denn Neues, Gregor?
Es gibt unwahrscheinliche Neuigkeiten. Das stimmt, ich war jetzt die letzte Stunde ganz, ganz verschlossen, weil ich wollte nichts sagen. Nicht, dass ich dann jetzt hier was sage und sagte, wie ich vorhin schon erzählt hatte.
Das kenne ich.
Das ist nämlich doof.
Ja, das stimmt, das ist nachvollziehbar.
Ja. Ich bin ja hier dann trotzdem auf eine Anregung von dir, die ich aber dankbar angenommen habe. Du wolltest mal mit mir einen Podcast machen, einfach so.
Das stimmt, aber ich habe schon mal einen Podcast mit dir gemacht.
Ja, aber
außerdem
so Themen.
Haben wir noch einen unvollendeten.
Also Themen-Podcast.
Ja, ja, das stimmt.
Hier ist es ja ein Personality-Podcast. Einfach nur mit mir. Das ist das Thema. Das Thema bin ich.
Das Thema ist Gregor.
Genau.
Ja, das ist ja auch in Ordnung. Mhm. Aber trotzdem, dieser Podcast, den wir gemacht haben, mit der Poststrukturalismus, oh weia, der ist irgendwie nicht fertig.
Der ist, wenn man das so als eine Bergsteigertour betrachten würde, haben wir so das Vorgebirge erklommen. Und ich habe euch gewissermaßen für einen kurzen Moment im sich lichtenden Wolkenfeldern den Gipfel zeigen können. Und danach war die Sendung zu Ende.
Ja, ja. Den Eindruck hatte ich auch. Das müssen wir irgendwann nochmal fertig machen. Aber ich bestehe darauf, dass wir vorher die andere Sendung komplett nochmal durchhören.
Und wir brauchen eine Bergsteigergemeinschaft. Ich habe da schon einen Kandidaten aus dem allgemeinen Chaos-Radio-Express-Umfeld, den ich da gern in die Seilschaft einladen wollte, der sich da auch mit auskennt, im Gegensatz zu dir.
Ja, ich wiederum werde mich absichern. Ich werde irgendwie mein GPS-Gerät mitnehmen, damit ich mich thematisch jederzeit wiederfinden kann. Ja, keine Ahnung. Vor ein paar Tagen sind ja diese Jungs da, unter anderem so ein Bürgermeister, ich habe den Ort vergessen, sind dann irgendwie in den Alpen da abhanden gekommen, weil kam auf einmal Schneesturm.
Ja.
Und die sind dann irgendwie 5 Tage oder 4 Tage lang oben auf dem Berg eingeschneit gewesen. Mhm. Haben es aber anstandslos überlebt, weil sie gut vorbereitet waren. Das hört man ja auch selten, dass Leute mal gut vorbereitet sind.
Ja.
Du hast davon nichts gehört?
Überhaupt nicht, aber kann ich gleich mal dazu was sagen? Weil den Termin hier ist ja jetzt die Woche nach der Republika, ne?
Das stimmt.
Ist dir was bei der Republika aufgefallen?
Kein Schnee.
Und was anderes?
Mir ist so einiges aufgefallen. Ich weiß aber jetzt nicht so ganz genau. Ich meine, es waren viele Leute da, ist mir
das
aufgefallen.
Das ist ein gutes Stichwort. Es waren viele Leute da, aber eine bestimmte Person war nicht da.
Eine bestimmte Person war nicht da?
Ja.
Du?
Genau.
Warum eigentlich?
Ja, ich war ganz in der Nähe, etwa 800 Meter, im 16. Stock der Charité.
Oh, weia.
Ja.
Ach, du hast ja, ach ja, Entschuldigung, jetzt klappt es gerade alles irgendwie aus mir heraus. Wie geht's dir? Oh, weia, du hast dir das Schlüsselbein gebrochen.
Ich habe mir das Schlüsselbein.
Was hast du gemacht?
Ich bin ohne Brille bei Einbruch der Dunkelheit gefahren und habe eine.
Mit was?
So eine mit dem Fahrrad und habe so eine Baustellenüberbrückungsmaßnahme für Schläuche und sowas für einen Teerstreifen gehalten. Und als er näher kam und es auf einmal gehubbelt hat, habe ich mich auch noch nach vorne gebeugt, um
zu das nochmal,
was das Hindernis denn so ist. Und in dem Moment war ich dann auch schon auf dem Asphalt.
Hals über Kopf.
Ja.
Nach vorne gedonnert, bin der Klassiker.
Dann, genau, bin dann aber noch 2 Kilometer weitergefahren bis zum Ziel. Und erst dann merkte ich, dass dort vagabundierende Knochen in meiner Schulter herausgeguckt haben. Nee, es war kein offener Bruch, aber zumindest konnte man da fühlen.
Das war nicht so wie vorher.
Ja, dann kam auch der Schock und alles. Super professionelle Rettungsstellentätigkeit bei der Charité, muss ich mal sagen. Super. Mhm. Und auch die ganze andere richtige Behandlung auch sehr, sehr angenehm. Also.
Okay.
Ist ja auch so eine totale Institution. Das heißt, ich meine, wann wird man nochmal ständig gefragt, ob man Stuhlgang hatte? Ne? Nur im Krankenhaus. Und wann gibt man dann auch noch sofort und vollkommen aufrichtig dazu auch Stellung?
Stimmt.
Ja.
Das ist nicht so die Frage für die Fußgängerzone, ne?
Nee, nee.
Also, das wäre vielleicht auch mal eine interessante Umfrage.
Also totale.
Guten Tag, wir sind hier von RTL Plus. Wir möchten gerne wissen, ob sie das letzte Mal irgendwie regelmäßig.
Ja. Also man ist schon ein bisschen, also es ist wirklich nach der, ist schon interessant, einfach weil ich schon seit ganz vielen Jahren nicht mehr im Krankenhaus war, das nochmal so zu erleben, wenn man in so ein entmündigendes Regime hineinkommt, wo es ständig Schwestern, ständig an einem rumwaschen, machen, zuppeln. Die wollen dir das Brot schmieren, die Brötchen aufschneiden. Das ist also ein Service, den kannst du dir gar nicht vorstellen. Mindestens 8 Betreuerinnen springen ständig um einen herum. Das ist unglaublich.
Betreuerinnen?
Ja. Mhm. Ja, es ist komisch. Es ist offensichtlich die Stellenbeschreibung. Ich weiß nicht, ob es heißt ja immer nur die Schwester. Ich habe noch nie einen Bruder dort gesehen.
Ich glaube, die Brüder heißen Pfleger.
Ja, ich habe keinen gesehen. Dort sind alles nur
Schwestern. Nee, ist nicht so populär.
Genau, aber deswegen.
Da ist es noch gut.
Ja, aber deswegen fand ich das jetzt.
Im Hebammengewerbe gibt es, glaube ich, nur einen. Also, ich habe mich neulich mal mit Hebammen darüber unterhalten, wie es denn ist, ob es denn auch männliche Hebammen gibt.
Ja.
Und die Antwort war generell eigentlich nicht, aber sie haben wohl. Das ist schon wieder eine Weile her. Irgendwie. Es gab wohl mal einen oder es gibt wohl einen. Aber ich habe jetzt vergessen, was seine offizielle Berufsbezeichnung war.
Hebamme.
Also, nee, es war nicht sowas. Aber männliche Hebammen sind halt irgendwie, also das, ich glaube, das funktioniert nicht.
Die sind nur schwul.
Ich kann mir das nicht vorstellen. Aber ich glaube, das können sich auch so einige nicht vorstellen. Das können sich vor allem die Frauen halt nicht vorstellen.
Ja.
Deswegen gibt es das auch nicht.
Da kommen wir also an die Grenzen der Gender Politics.
Ja, das ist aber auch okay irgendwie.
Hm. Ja, aber das Schöne ist jetzt, jetzt.
Aber du bist jetzt wieder, hast du irgendwie jetzt Titan im Leib?
Ja, aber so ganz Schwächliches. Ich habe gestern mit Entsetzen.
Schwächliches?
Ja, ich habe mit Entsetzen vom niedergelassenen Arzt, Orthopäden jetzt gehört. Ich dachte, ich wäre jetzt wie Wolverine mit Adamantium auf dem Knochen, könnte ich jetzt wirklich den richtigen Bösewichten eins auswischen, so, hey, nimm meine Schulter. Du.
Aber ist nicht drin.
Nee, das wäre mehr so ein Plättchen, so eine Art Bändchen.
Guck an.
Und das würde reißen, wenn man jetzt anfangen wollte, schon zu frühzeitig es zu belasten.
Mhm. Ich habe auch noch Titan in der Hand, ganz hammermäßig.
Ja, es war ja vor einigen Jahren, genau, da war ja alles bei dir.
Ja, ich bin mit so Bruchsachen bin ich vertraut.
Mhm.
Ist nicht schön.
Ja. Ach, und es ist nach wie vor drin.
Ja, ja.
Ja.
Titan ist ja da relativ unproblematisch.
Mhm.
Aber ich habe ehrlich gesagt noch nicht drüber nachgedacht, vielleicht sollte ich es auch mal rausnehmen lassen. Vielleicht.
Ja.
nehme ich dadurch ein bisschen ab.
Das ist ja ein Leichtmetall. So viel wird das nicht bringen.
Ja, das stimmt.
Mhm. Aber jetzt kannst du mir ja um so spannendere Dinge von der Republika erzählen, weil ich war nicht da. Ich weiß von nichts. Ich hatte nur
jetzt muss ich dir das alles zusammenfassen.
Nee, aber wir können ja schon mal durchaus.
Also ich kann dir ein paar Rahmendaten geben. Mhm. Ich muss dazu sagen, ich habe diese Republika ganz bewusst benutzt, um Leute zu treffen und mit ihnen zu reden. So.
Das ist ein Skandal.
Ja, total. Ne? Also ich habe mir gar nicht die Illusion hingegeben, ich könnte jetzt 1000 Vorträge sehen und so, weil ich wusste, dass mich das irgendwie ermüdet und mich potenziell immer davon abhält, die Leute zu treffen. Und wenn mich irgendwas nervt an Veranstaltungen, dann ist es am Ende festzustellen, dass man die Gelegenheit eben nicht genutzt hat, Leute zu treffen.
Ja.
So, ich wiederhole mich. Und das war diesmal nicht ganz so, die Quote war nicht so schlecht. Dafür war halt meine Veranstaltungs-Cook-Quote schlecht und von daher sehe ich mich auch überhaupt nicht in der Lage, dass jetzt diese Konferenz als solche inhaltlich so mit eigenem Auge zu bewerten. Aber was man so hört, ist, dass man eigentlich so diese übliche Mischung hatte aus ein paar ganz tolle Sachen und ein paar ganz bekloppte Sachen und dazwischen viel irgendwie so okay und kommt drauf an, ob das irgendwie einen berührt, Kram. Es war auf jeden Fall ein extrem dichtes Programm, viele Tracks. Dann halt Friedrichstadtpalast, das erste Mal komplett ausgenutzt, also über die ganzen 3 Tage.
Mhm.
Erst am letzten Tag wurde man da so, wurde dann nachmittags abgebaut, aber das war eigentlich alles völlig in Ordnung, weil ich finde das Gebäude, finde ich super. Das Catering ist leider ein bisschen zu sehr am ländlichen Musical Publikum ausgerichtet und die sind da irgendwie nicht in der Lage, jetzt für so eine Veranstaltung da auf ein anderes Programm umzuschalten. Was ein bisschen schade ist, weil jetzt nur so Plörre-Café und Teilchen und wisse, hier nochmal ein Maß, das ist halt irgendwie nicht so richtig das, was man braucht.
Ja.
Dafür haben sie aber dann in der Kalkscheune amtliches Catering aufgefahren und da gab es dann irgendwie so richtig Yummy-Zeug. Von daher war das irgendwie dann doch alles noch zu ertragen und das ist eigentlich so eine ganz gute Mischung, das mit diesen beiden Veranstaltungsorten zu machen.
Ja.
Weil du hast halt in der Kalkscheune eben diese kleinen lauschigen Eckchen und irgendwie Bar, ist da halt alles super und wie gesagt Essen.
Ja.
Und auch diese mittelgroßen Räume und Friedrichstadtpalast hast du halt einfach dieses fette Auditorium.
Ja, das
einfach
kommt brüllermäßig gut rüber, auch das in den ganzen die Fotos, die
toll,
kleinen Videosnippets, die ich gesehen habe, richtig gut. Und man muss einfach mal sagen, das ist ja jetzt die erste Republika nach einem sehr bewegenden Jahr für diese gesamte Szene, für die Republika steht.
Mhm.
Und das finde ich ja schon enorm, auch wenn ich selber jetzt nicht mich da als Aktivist in der vordersten Front mit der großen Flagge für irgendeine Geschichte da sehe, beobachte ich das doch mit großem Interesse, denn das Jahr 2009 war ja so das Jahr des Durchbruchs, dass diese ganze, nennen wir es jetzt mal Netzbewegung, politisch wirklich wahrgenommen worden ist. Und außerdem für mich persönlich so die zwei Welten zusammengekommen sind, für mich als FAZ-Leser und chaosnahem Umfeldbeobachter. Ich brauche jetzt, es kommt alles in einem, ich spare eine Menge Zeit.
Ja, das stimmt.
Ja.
Da ist eine Menge passiert.
Ne? Ja. Und das war jetzt so für mich auch nochmal so die Frage und das Interesse, wie du das jetzt gesehen hast. Also ich meine, es gab ja auch vor einigen Wochen in Berlin so eine andere netzpolitische Geschichte im Radialsystem. Den Namen habe ich schon wieder vergessen.
Politcamp.
Politcamp, also ein Camp.
Naja, es war, würde ich jetzt so gar nicht sagen, dass es so ein Camp war, sondern es ist eher von seinem Konzept her so eine Mischung aus Barcamp und Vortragsprogramm.
Mhm.
Damit sie halt, was weiß ich, so eine Ministerin kriegst du halt nicht eingeladen, wenn du sagst so, wenn sie kommen, dann kann sie ja da an die Tafel schreiben, wenn sie mal wo einen Workshop machen will.
Okay.
Das funktioniert halt nicht so ganz. Die will man dann schon irgendwie gesetzt haben.
Ja.
Ich habe mich nicht so sehr auf diese großen Veranstaltungen gestürzt, weil ich ja da Bundesradio gemacht habe zusammen. Und daher waren wir eigentlich auch ganz gut beschäftigt. Und gut, was ich so mitbekommen habe von den großen Veranstaltungen, war halt wieder so, was weiß ich, Panels mit 7 Leuten in einer Stunde. Also das, ich glaube, meine Meinung zu Panels habe ich jetzt schon häufig genug geäußert, da kommt halt nichts bei raus.
Ja.
Von daher ist das für mich dann ein Stück weit auch nur ein Name-Dropping. Ich habe so grundsätzlich das Gefühl gehabt, dass die Leute sich da schon ganz ordentlich verletzt haben.
Mhm.
Das ist ja halt auch wieder Sinn der ganzen Sache. Man sich allgemein mehr Politikerbeteiligung hätte vorstellen können, aber zumindest beteiligen sich da überhaupt schon mal Politiker.
Ja.
Das ist lässt ja zumindest ein bisschen Hoffnung übrig.
Also es war noch fokussierter jetzt auf die politischen Organisationen, dass die mit den netzpolitisch engagierten Leuten mal eine gemeinsame Plattform finden, wenn die Republik ja doch breiter aufgestellt ist. Ich finde das sowieso ziemlich genial. Also Republika einerseits.
Also nur kurz zum Politcamp. Also ich bin mir jetzt über deren Selbstverständnis nicht hundertprozentig im Klaren, auch wenn wir sie natürlich irgendwie interviewt haben, aber es geht da schon eigentlich mehr darum, so diesen, wie soll ich sagen, diesen netztypischen Diskussions- und Treffstil in die Politik zu bringen, als jetzt Netzpolitik zu diskutieren. Also es ist eher eine Veranstaltung, die einfach versucht, den politischen Diskurs so ein bisschen zu lockern. Ja, dass man einfach auch so eine Barcamp-artige Veranstaltung nimmt, eben, um eben über Politik zu reden und nicht immer nur über Web 2.0.
Ja.
Wobei sicherlich da natürlich zwangsläufig netzpolitische Themen da ja auch auf der Agenda standen und so. Das wurde ja auch alles breit diskutiert.
Ja.
Aber ich glaube, die Intention ist jetzt nicht primär Netzpolitik da zu thematisieren. Bei der Republika wiederum ist das ja eigentlich auch nur ein Teil, was ich eigentlich auch ganz gut finde. Aber es ist ein wichtiger Teil. Andererseits gibt es aber eben auch schon die allgemeinere Diskussion mit: Wer sind wir denn jetzt eigentlich hier im Netz und was tut sich denn eigentlich und wie ist das Verhältnis von Netzdasein und Netzselbstverständnis zur Restrealität etc. So, das ist ja über Jahre da diskutiert worden, mal mit dieser unsäglichen Blogger-Journalisten-Debatte und dann andere Aspekte auch wieder.
Ja. Die ist ja immer noch im Schwange, diese Journalisten-Blogger-Debatte. Ich meine mich erinnern zu können, Thomas Knüver, Indiskretion heißt dessen Blog.
Indiskretion, Ehrensache.
Ja. Der hat dann quasi nochmal so sich einige der Berichte sowohl von der FAS, also Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung und so ein paar andere Sachen herausgepickt und quasi das nochmal so reverse-engineert, also umformuliert, was das für eine Sprache eigentlich ist. Und da hat er dann irgendwann, das war ein Zitat, irgendwie ein Blogger, wer in seiner Zotteligkeit gewissermaßen der Prototyp des Bloggers, und da hat er geschrieben, es wäre so, als würde ich über den Autor dieses, der in seiner Aalgenglattheit der Prototyp des Journalisten sei. Und eigentlich ist erst dadurch so richtig klar geworden, was das für eine eklige, selbstgefällige Sprache ist, mit der dort geschrieben worden ist. Mir ist das gar nicht so aufgefallen, weil das ist eben so im Journalismus. Die schreiben ja auch immer nur das ab, was schon mal geschrieben worden ist. Und so wirklich eigenständige Recherche, das ist ja auch in dem Bereich, im sogenannten Qualitätsjournalismus, eher die Ausnahme denn die Regel. Aber es gibt auch gute Sachen. Also zum Beispiel letztens am Samstag einen unglaublich tollen 4chan-Artikel, eine ganze Seite über Anonymous-Bewegung in der FAZ. Du hast ja vor 2-3 Jahren immer versucht, voller Begeisterung den 4chan Anonymous-Bewegung verständlich zu machen. Und ich habe nur gesagt, ja, der Tim, naja.
Du hast abgewunken, hast gesagt, das sind so wieder so Sachen, über die die FAZ nie schreiben würde.
Nee, du warst so drin, dass du mir als sich draußen befindlichen gar nicht dieses Seil hinwerfen konntest, das ich ergreifen konnte, um deiner Begeisterung zu scheren. Und nun gut, es sind jetzt 2-3 Jahre ins Land gegangen und inzwischen verstehe ich das auch. Aber es war halt wirklich toll geschrieben und in einer Form, was einfach spannend war, selbst für mich, wo mich das ja gar nicht so interessiert hat und ich so Anonymous als solches, diese Bewegung, ich das ja auch nicht so spannend finde. Das ist natürlich auch wieder so ein bisschen Poststrukturalismus at work, ja. Also das ist so das Foucault'sche Diskurs, Pluralität, die sich dann so einfach so aufscheint und macht und tut. Ganz toll, aber naja. Also, die Republika, du hast es also nur so als Vorwand genommen, um Leute zu treffen, das machen ja nicht alle,
also, die auf Konferenzen ist mir schon, gehen. Ich muss sagen, es ist mir sehr wichtig auch, also die Republika finde ich eine sehr wichtige Veranstaltung für Berlin und auch für die Szene und vor allem auch so als Ergänzungsprogramm zum Kongress.
Absolut, ja.
Weil der einfach ähnliche Themen anschneidet,
ja.
Aber eben auch andere und vor allem auch eben bestimmte Nachteile, die der Kongress halt einfach hat. Also der Kongress ist halt mittlerweile maßlos überlaufen. Das schränkt natürlich so ein bisschen das Wachstum in andere Welten ein bisschen ein, dummerweise. Ja. Ein sehr schwer zu lösendes Problem. Aber ist ja auch ganz klar, dass halt die ganze Hacker-Szene vor allem auch so technikgetrieben ist und der Kongress ist und bleibt auch eben ein Community-Event und kann sich von daher eben gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, wie es der Republika teilweise gelingt.
Mhm.
Also beide erzeugen auf ihre Art Aufmerksamkeit und Medienöffentlichkeit und so, aber das ist halt auch schon ein etwas anderer Stil und jeder deckt eben dann sozusagen einen bestimmten Teil ab. Das ergänzt sich meiner Meinung nach ganz gut. Aber es ist eben auch überhaupt erstmal wieder so eine Veranstaltung, die überhaupt, wie soll ich sagen, nennenswert ist und die man sich so fest einfach schon mal eintragen kann fürs nächste Jahr. Ja, wo einfach klar ist, da kommt einfach so viele interessante Leute zusammen. Ist völlig egal, was das Motto ist, völlig egal, was das Thema ist, völlig egal, was vorher oder nachher passiert ist. Das wird einfach der Treff wieder sein, dieser deutschen und vielleicht ein Stück weit eben auch schon so einer gewissen europäischen Szene.
Ja. Also ich finde es auch toll und ich glaube, dass die sich auch noch weiterentwickeln wird. Eben gerade auch durch diesen Durchbruch, dass jetzt die netzpolitischen Themen einfach als politische Kraft Relevanz gefunden haben, auch bei denen, die das vorher so im traditionellen politischen Apparat bisher abgetan haben. Und ja, und ich finde halt einfach auch diese Doppelbedeutung von dem Namen, also einerseits Republika kann ja gelesen werden als Betreff öffentlich, also quasi das, was so ein Blogger macht, aber gleichzeitig eben auch, es geht um den Staat. Ja, um die öffentliche Sache an und für sich. Und diese quasi Doppeldeutigkeit, die finde ich, wird erstmal im Programm ganz gut dargestellt und es ist offensichtlich auch eine Notwendigkeit, dass sich diese Szene trifft, abseits jetzt von den ganzen spezifischen CCC-Themen, da ist das ja eben nur ein Teilmenge davon.
Mhm.
Ja. Ja, also von daher war das so mit meinem Krankenhausaufenthalt so ein bisschen doof, weil ich eigentlich auch eine Menge interessanter Leute treffen wollte.
Ja.
So warte ich jetzt halt auf die 2011er Version.
Oh, das ist ja echt finster.
Hm.
Tja, Republika. Toller Name übrigens, gefällt mir sehr gut, auch in dieser Schreibweise mit dem Doppelpunkt.
Ja.
Echt spitze.
Ja.
Wird ja auch mal allerlei lustiger Kram draus gemacht. Jetzt kam gerade irgendwie Wetter kam irgendwie mit dieser Idee auf. Ja, die berichtete ja gerade vom zwanghaften Depublizieren von Videos aufgrund der Rechtslage,
ja.
Wo man sich dann sozusagen auch schon gleich eigentlich wieder über die Republizierung der depublizierten Daten Gedanken macht. Da kommt der Name auch nochmal zu interessanten Ehren. Ne?
Eine freundliche Schwester hat dieses Foto am letzten Sonntag geschossen.
Eieieiei.
Wer meinen Twitter-Stream abonniert hat, der kann auch das entsprechende Link dort finden.
Guck an.
Ja.
So was stellst du ins Internet. Ja?
Ja, ist doch. Ist ja nicht mein Name drauf tätowiert, oder?
Nee, so schlimm ist nicht.
Nö.
Krass. Na, so richtig. Richtig repariert.
Ich meine, ich kann natürlich nichts dafür, wenn es irgendjemand dann nimmt und auf irgendeine Fetischseite tut, aber
ich glaube nicht, dass das als Fetisch taugt.
Na, aber diese Tim Burton-haften Nähte sind schon irgendwie super, ne?
Ja, lass mal den morbiden Teil abschließen.
Jo.
Was machen denn deine Publikationspläne?
Mhm. Ja, ich habe ja konkret vor drei verschiedene Webseiten.
Hier donnert ein Telefon ganz kräftig rein.
Achtung.
Es könnte deins sein oder meins sein. Ich werde jetzt meins einfach mal ganz demonstrativ ausschalten.
Okay, ich wollte, also das auch nur, damit ich dich ein bisschen schocken kann mit meinem Splatter-Bild hier.
Mhm. Dazu muss es ja nicht eingebucht sein, oder?
Ich kann es einfach mal ausmachen.
Du kannst auch einfach den Flugzeugmodus einschalten. Dafür ist der Flugzeugmodus ja da, dass da nicht so viel rumgestrahlt wird.
Einstellungen.
Und dann machst du dann
Flugmodus. Ah, okay.
Danach kannst du auch wieder dein Wi-Fi einschalten, ja. Und dann könntest du damit auch netzen.
Mhm. Ich hatte Flugmodus, weil ich dann immer gedacht, das fliegt dann hinter mir her.
Ja, ja, das tut's auch, aber man muss die richtige Tastenkombination eingeben. Das
genau.
Ist ganz einfach.
Ja.
Hover-Mode. So auf einen halben Meter Höhe.
Ja.
Wird dann einfach hinterhergetragen.
Aha.
Ja, das sollten sie wirklich mal, das wird Apple wahrscheinlich in der übernächsten Version sowieso einbauen, jetzt wo ihnen diese Telefone ja auch schon von ihren eigenen Ingenieuren in Bars liegen gelassen werden.
Diese ganze Apple-Geschichte nimmt mir ein bisschen überhand. Ich bin...
Ach, jetzt kommen wir nicht so.
Nein.
Das welche Apple-Geschichte? Du meinst die Apple-Geschichte?
Der Apple-Erfolg.
Alles.
TM.
Jetzt schon. Schnall dich an. Das ist alles der Anfang.
Das macht mir Angst. Guck mal, ich...
Echt, jetzt schon?
Seit ich mich mit Computern beschäftige, musste ich mich immer rechtfertigen, dass ich einen Apple-Computer benutzt habe.
Ja.
Und seit einiger Zeit habe ich das Gefühl, dass sich die anderen rechtfertigen müssen, dass sie keinen Apple... Rechner
ja, ja,
benutzen.
Sie tun es ja auch am laufenden Meter, indem sie
weißt
die ganze Zeit aufzeigen, aufzählen, was alles so irrelevant ist und wofür man das irgendwie alles nicht braucht.
Aber weißt du, wie schal das ist? Wie schal so ein Sieg schmeckt von Leuten, die man gar nicht mag, wenn die dann auch zu Kreuze kriechen und sagen, ja, eigentlich würde ich auch gerne mit einem Apple arbeiten, aber... Und dann kommen noch so ein paar vorgeschaltete Gründe.
Ja.
Und
was soll man da machen?
Und früher war es halt so, dass die Leute einen nur einfach mitleidig angeguckt haben, dass man auf so einem sterbenden Ast sich da noch mit beschäftigt. Das waren tolle Zeiten in der Diaspora.
Ja, aber das ist vorbei jetzt, ne? Man muss neue Untergründe finden. Also man kann sich sowieso nicht darüber beklagen, dass also ich bin da schon total gewohnt, dass so Dinge, mit denen ich mich beschäftige, irgendwann zum Mainstream werden.
Das ja.
Geht mir, seit ich denken kann, geht mir das so.
Aber du bist dann auch wiederum so reif, dass du nicht dann sagst, ja jetzt, wo es alle machen, da finde ich es auch nicht mehr gut. Ich meine, dazu gehört auch eine gewisse Reife.
Das zu sagen, ja, aber nur wenn es so ist.
Ja, ja.
Das ist nicht unbedingt immer so. Ich kann eigentlich vielen, fast den meisten, was irgendwann mal Mainstream geworden ist, mit dem ich mich vorher beschäftigt habe, irgendwie noch immer was abgewinnen.
Naja gut, aber ich werde muss da sagen, Syncing ist ja nun wirklich langsam mal ein Thema, das bei Apple aufgegriffen werden sollte.
Oh, jetzt führen wir eine technische Diskussion schon?
Wir dürfen über alles sprechen.
Ja, natürlich. Ja? Aber das heißt ja nicht, dass wir auch gleich über alles sprechen.
Ich bin...
Nee, mach weiter, lass dich nicht aufhalten. Ich dachte, du bist noch mehr so auf der Metaebene jetzt so.
Ich gehe auch ins schmutzige Detail.
Bitte.
Und,
ja, Syncing ist ein Drama. Aber es ist überall ein Drama.
Und dann, na gut, aber da ich keine anderen Geräte benutze, kann ich ja nur dort kritisieren, wo ich darauf stoße. Und ich finde, das ist einfach so schlecht.
Das ist ganz furchtbar und schlimm.
Ich finde aber auch, dass die allgemeine Benutzeroberfläche, Interaktionsmöglichkeiten sehr erratisch sind. Also die Eingabetastatur ändert, diese virtuelle Tastatur ändert sich dauernd und das ist total inkonsequent. Weil sonst überall sind Sachen, die nicht anzuwählen sind, irgendwie grau, aber es ändert sich nicht ständig die Morphologie des Menüs. Ja? Mhm. Und bei der Tastatur ist es, ob ich SMS, die normale Tastatur oder zum Beispiel irgendwelche URLs eintippe, kriege ich je nachdem eine speziell designte Tastatur. Und das macht mich wahnsinnig, weil ich nicht mehr blind tippen kann, sondern ich muss immer gucken, was ist denn da jetzt gerade der jeweilige Kontext. Und das finde ich einen absoluten Fail.
Ich finde das ehrlich gesagt nicht so schlimm. Also gerade so bei URLs und so, also überhaupt nur etwas angeboten zu bekommen, was man eingeben darf, das ist schon so blöd jetzt nicht. Ich würde das nicht so pauschal ablehnen. Aber da kann man natürlich trefflich drüber streiten. Aber das ist ja ungefähr so, als ob du sagen würdest, ja, auch wenn ich jetzt eine Telefonnummer eingebe, muss dann irgendwie das volle QWERTY-Keyboard mir entgegenscheinen. Ja. Das würde, den Vorschlag würde ja nur auch keiner machen. Von daher hast du da auch schon ein spezialisiertes Keyboard.
Klar, das ist so ein Lenkrad beim Auto, das sowieso dann immer nur die eine Hälfte gerade da ist, weil du darfst ja sowieso nur nach links jetzt an der Stelle.
Aber du wolltest doch eigentlich gerade über Syncing ranten. Was hat denn
das? Nein, ich wollte einfach nur sagen, dass bei all dem großartigen Erfolg, den Apple jetzt hat, sie doch mal ein bisschen ihre Hausaufgaben machen sollten. Auf das iPad habe ich jetzt nicht so gewartet und da hätte ich jetzt eher ein paar andere Sachen von denen
erledigt gesehen. Ich weiß ja nicht, dass sie da nicht dran sind. Also ich muss sagen, ihr Schnitzer ausbügeln Quota ist jetzt so schlecht auch nicht. Also eigentlich alles, was wirklich richtig gebrannt hat, wenn man, ja okay, es gibt auch Gegenbeispiele. Also sie haben da keine schlechte Quote, das heißt noch lange nicht, dass sie alles richtig machen. Das tun sie überhaupt nicht. Und man merkt auch, dass sie bei bestimmten Sachen so richtig das Gespür noch nicht haben, was Herrn Jobs ja eigentlich immer so auszeichnet. Also zum Beispiel Internetdienste. Das ist irgendwie blöd. Und das mit dem Syncing, was du angesprochen hast, das ist auch irgendwie blöd. Und mich würde überhaupt nicht überraschen, wenn die nächste Version von macOS 10 irgendwann angekündigt wird, und das wird aber wahrscheinlich noch eine Weile dauern, und sie dann tatsächlich irgendwie kommen mit so, und wir wollten mal wieder Probleme lösen. Und was sind die Probleme? Was ist das Hauptproblem? Ich habe ein iPad, ich habe ein iPhone, ich habe ein iPod Touch, ich habe ein Mac, ich habe noch ein Mac, dann habe ich noch ein Mac und noch ein Mac.
Und noch ein Home-Server. Und
genau, und vielleicht auch noch eine Windows-Büchse und tralala. Und irgendwie habe ich nie die richtigen Daten am richtigen Ort.
Ja.
So, ich will irgendwie Realtime, Replikation von allem jederzeit. Und es soll aber auch noch so konfigurierbar sein, aber trotzdem auch noch bedienbar sein, dass man einen Überblick behält. So.
Weißt du, was man macht?
Das ist nicht trivial im Übrigen. Nee, ne? Das ist überhaupt nicht trivial.
Ich würde ein Bus-System einrichten. Ein Bus, der quasi ständig alle meine Devices in regelmäßigen Abständen, minütlich, einstündlich abfährt und ständig quasi alles auf den gleichen Stand bringt.
Ja, aber du willst zum Beispiel gar nicht alles auf demselben Stand haben. Du willst zum Beispiel auf einem Gerät mit wenig Speicher nicht alle Daten haben, die auf einem Gerät mit viel Speicher sind. Das ist schon mal so ein Grundproblem. Wenn ich jetzt hier auf meinem iMac irgendwelche 20 Gigabyte Recordings aufnehme, dann werde ich die in meinem 16 Gigabyte iPhone nicht haben, weil sie da einfach gar nicht drauf passen. Also es kann, so einfach ist die Antwort eben nicht. Ja. Du musst eben schon irgendwie selektieren. Mhm. Und das Selektieren ist an sich schon mal ein sehr hochkomplexer Vorgang, weil das eben auch ein Verständnis bedeutet, für was man da eigentlich tut. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite musst du eben auch jederzeit über die Konsequenzen deines Handelns dir Gedanken machen, dass du eben auch potenziell zu viel freigibst. Ja. Und das Ganze erfordert meiner Meinung nach schon eine sehr, sehr ausgefeilte, einen sehr ausgefeilten Ansatz, sowohl was das User-Interface betrifft, was bei Apple wahrscheinlich dann eher so ein Minimalismus ist.
Aber es wäre ja lösbar. Guck mal, wenn du jetzt eine große Filmbibliothek hast, dann würde quasi auf dem iPhone nur eine Linkliste dazu jeweils geupdatet werden mit der Information, wenn du jetzt einen speziellen Film haben willst, dann kannst du dir den jetzt quasi aus der Wolke holen. Ansonsten weißt du, das ist dein Bestand und den hast du natürlich jetzt in der vollen Umfang natürlich gar nicht hier auf dem iPhone.
Du redest das jetzt nur von so Medienangeboten oder generell von allen Daten?
Ich rede jetzt mal von allen Daten, die man ja strukturieren kann. Es gibt Daten, die kann man ja auch quasi mit einem Art Profil, das man selber quasi erstellt oder wo man sich mal beobachten lässt von so einem Assistenten, so einem Syncing-Assistenten, der einem eine Woche lang über die Schulter guckt und hinterher sagt, ich habe verstanden, wie du arbeitest und ich mache dir folgenden Vorschlag. Ja, also
ja gut, ich meine, so allgemeine Ansätze kann man da viele finden. Die Frage ist halt nur, wie setzt man es konkret um? Naja.
Ja, auf jeden Fall, sie haben genug Geld, sie haben genug Erfolg, sie sind irgendwie jetzt die drittgrößte Firma hinter ExxonMobil und Microsoft, börsenkapitalisiert, und da sollten sie schon was machen. Und
du willst kein iPad haben?
Nee, das interessiert mich überhaupt nicht. Ich warte ja auf das von dir heftigst negierte iPod Nano. Nein, es ist nicht ein iPhone, sondern
iPod Nano.
Das iPad Nano ist ein Produkt. Ich mache jetzt mal.
Das heißt iPod Touch.
So, nein, mein iPod Nano, musst du dir vorstellen, 3 übereinander gestapelte iPhones, hat in etwa so ein Taschenbuch Größe, ist deswegen auch der ideale.
Das ist das iPad.
Das iPad ist größer. Das ist halt so ein Wachturm, mindestens so ein Wachturmformat. Und A5 oder Wachturmformat ist das ist einfach so quälend. Das hat ein ganz schlechtes Karma.
A5 ist quälend.
Ja, A5 ist
was
tödlich.
Hättest du gerne?
Ja, entweder Taschenbuch oder richtig. Also A4. Und das iPad, es geht mir einfach darum, es ist einfach zu groß, um
Hast
ständig.
Hast du schon benutzt?
Nein.
Aha.
Ja, ich kann ja nur vom.
Ja, lass doch. Ich lache, ja.
Bis vor 2 Wochen hatte niemand eine Ahnung, wie das iPad funktioniert. Und alle haben drüber gesprochen. Wieso soll ich denn jetzt nicht auch mal drüber reden können, der es auch noch nicht benutzt hat?
Nö, nee, klar.
So, und ich halte es für zu groß, als dass ich es ständig mit mir rumschleppen will. Das ist erstmal der Punkt. Das iPhone ist klein und kann sehr, sehr viel. Das iPad ist aus meiner Sicht zu sperrig, um es ständig im Club, beim Sport, irgendwo hin. Das ist so eine Kladde, die ich immer mit mir rumschleppen muss. So ein kleines Taschenbuch, so ein Surkamp-Taschenbuch-Format, das kriege ich noch überall ganz gut untergebracht. Das wäre für mich so das Maximum. Und wenn es das gäbe, dann könnte ich mir vielleicht überlegen, ein iPad zu kaufen.
Also ich will jetzt hier gar nicht dem iPad...
Nano heißt das. iPad Nano.
Ich will gar nicht dem iPad das Wort reden, aber das Erste, was den meisten Leuten auffällt, wenn sie es in Hand nehmen, ist, dass es ihnen kleiner vorkommt als gedacht.
Okay.
Also es ist einfach wahnsinnig kompakt. Mhm. Und ich glaube...
Wo ist denn eigentlich dein Prototyp? Liegt der hier irgendwo rum?
Den habe ich jetzt schon zerstört. Der ist nicht mehr.
Ich dachte, den hast du an einer Bar liegen lassen.
Ja. Hast du diesen Witz mit Bill Gates irgendwie gelesen?
Ja,
dass
er hätte irgendwie ein Kinn liegen lassen und keiner jetzt.
Will noch keiner abholen.
Ja. Ja. Achtung, hier hat einer ein kleines Kinn liegen lassen. Das möchte bitte abgeholt werden.
Ja. Aber keiner kommt. Mhm. Keiner kommt ins Smallland. Wo war ich? iPad.
Es ist kleiner, es ist schicker, es öffnet neue Räume, die nie ein Mensch zuvor betreten hat.
Also ich halte mich in der Bewertung noch sehr zurück, solange ich nicht wirklich selber eins im Einsatz habe. Weil Das ist mal wieder so genau das Ding. Man kann das nicht 10 Minuten anfassen, ein bisschen rumtappen und dann sich irgendwie eine Meinung drüber bilden. Das funktioniert einfach überhaupt nicht. Man muss sehen, wie funktioniert das mit meinen Daten, die ich da reinsynke oder raufspiele, auf welche Art und Weise oder die ich dort auch erst generiere. Wie koexistiert das mit meinem sonstigen Workflow? Da kann man auch überhaupt gar keine allgemeinen Aussagen machen, weil das ist natürlich sehr davon abhängig, was man überhaupt so auf dem Computer tut. Ne? Ja. Es mag viele Leute geben, für die das iPad eine wunderbare Verkleinerung ist, weil sie auf ihrem Rechner eigentlich eh nichts anderes tun, als das, was für das iPad wunderbar geeignet ist. Sie sind halt am Rumsurfen und sind halt am, weiß ich, eBay, Amazon, keine Ahnung, so. Und das geht damit halt.
Ja, ich sage ja auch erstmal nur von mir, wenn ich jetzt vielleicht in so einer WG oder eine richtige Familie hätte, dann könnte das ja auch schon wieder ein bisschen anders aussehen, aber im Moment brauche ich es nicht. Und ich warte mal ab, wie sich das Genre weiterentwickelt. Beim iPod haben sie auch entsprechend da noch weitere Varianten rausgeschossen und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es noch ein paar andere Leute gibt, die sich vorstellen könnten, dass zwischen dem iPhone Screen und dem iPad Screen, dass da noch Raum ist für eine Zwischengröße. So ein Mezzanin.
Willst du meine Einschätzung hören zu der Einschätzung?
Ich kenne deine Einschätzung zu meiner Einschätzung und die ist vernichtend.
Ja.
Genau. Deswegen kannst du so.
Won't happen. Wir haben jetzt genau den Abstand zwischen diesen beiden Gerätetypen haben wir jetzt. Der ist jetzt da.
Wir haben ja aber auch, glaube ich, schon eine Wette drüber laufen. Fällt mir gerade wieder ein. Ernsthaft? Mindestens einen Kasten Mate.
Meine Wetten, die ich laufen habe, ich weiß aber überhaupt nicht, ob die überhaupt jemals einer überprüft.
Ja. Gut, ist aber mit Schluss mit Mobile Max und
ja, deswegen, du bist ja auch so auf Apple. Du hast angefangen.
Ich kann doch nichts dafür, dass das ist eben auch meine Arbeitsplattform. Nur weil ich nicht ständig in diesen Geräten herumkrieche, darf ich ja nicht auch eine Meinung dazu haben.
Nein, du darfst eine Meinung dazu haben.
Ich habe sogar den Namen iPad vorher gesagt.
Super.
Ja.
Ich bin stolz auf dich.
Dankeschön. So, jetzt wolltest du aber noch was von mir wissen.
Genau. Ich hatte ja gefragt, wie du mit deinen Publikationsplänen vorankommst.
Sehr gut.
Ja, was gibt's denn so?
Es gibt im Moment von 3 geplanten Webseiten/Blogs ist eins jetzt am Laufen. Das ist das Futurama-Blog und das
Futurama wohlgemerkt mit
PH, weil es geht ja auch um die Philosophie.
Erzähl doch nochmal, was da überhaupt gelaufen ist.
Ich bin generell jemand, der sehr interessiert ist an utopischen Designvisionen, so wie sie hier auch in diesem tollen Studio mit so einem Kalender hier verwirklicht sind.
Damit habe ich dich total verzaubert.
Das
ne?
ist, ja, also
ich sag dir, als ich den Kalender bestellt habe, dachte ich mir so, was wird Gregor davon denken?
Ja.
Werde ich cool sein?
Du bist cool.
Werde ich jetzt endlich cool sein?
Ja, das ist ganz toll.
Künstlicher Mond blicken wir jetzt gerade drauf. Wobei, das ist der März, ne? Eigentlich müsste ich mal umblättern. Warte mal, ich blätter mal um.
Blätter schon mal um. Ich erzähle in der Zwischenzeit ein bisschen was über Futurama. Das ist die Idee gewesen, dass es überhaupt für Leute, die sich ernsthaft und professionell mit Science-Fiction-Design auseinandersetzen, dass es für die noch gar keine gemeinsame Plattform gibt. Die machen Themenparks für irgendwelche Vergnügungscenter und machen irgendeinen Rollercoaster, der durch so eine Science-Fiction-Welt führt. Es gibt Leute, die machen das für Games. Das machen Leute, die sind eigentlich Industriedesigner, die aber teilweise so Aufträge haben, die so ein bisschen ins Visionäre und Spekulative hineinreichen. Also unterschiedliche Leute, die aber überhaupt keine Möglichkeit haben, normalerweise bei ihrem jeweiligen Konferenzgeschehen oder ihrem Konferenztour im Jahr mal zusammenzukommen. Und da gab es in diesem Jahr mit der Transmediale, die sich das die Tagline Futurity Now gegeben hat, also Zukünftigkeit jetzt, was total erstmal in Deutsch ziemlich blöd klingt, aber das Zitat ist aus der Zeitmaschine von H.G. Wells, wo dann irgendwie der Held sich in he escaped into the Futurity, also Zukunftsrahmen von unendlich vielen Zukünften. Eigentlich ganz schöner Begriff. Und da passte das dann ganz gut, das als Subkonferenz mit einzuklinken. Ich hatte schon öfters mal drüber nachgedacht, da mal so einen Call auszurufen und Leute einzuladen. Und mit der Transmediale im Rücken hat das jetzt geklappt und waren eigentlich auch ein paar wirklich hochkarätige und auch andere interessante, noch nicht so bekannte Leute da, die da so als bunte Mischung sich gegenseitig mal so kennengelernt haben. Und das war mir auch wichtig. Also insbesondere, dass die Leute, die sich dort treffen und vorgetragen haben, dass die so ein bisschen Austausch hatten. Das Publikum selber, das hatte sich jetzt noch nicht so gefunden. Das war quasi das typische transmediale Publikum. Und noch nicht unbedingt jetzt die Leute, die ich so anpeile, also Leute, die selber in dem Bereich in irgendeiner Form arbeiten.
Wie würdest du denn das transmediale Publikum so beschreiben? Vielleicht für die Leute, die so von der Transmediale überhaupt keine Ahnung haben?
Ja, der ideale, also erstmal so bulgarische Netzaktivistinnen, nee, nicht Aktivistinnen, so Medienkünstlerinnen mit schwerem osteuropäischen Akzent erzählen dir schwer fassbare und erfassbare Kunstprojekte, getragen von einem hohen missionarischen, aber ja, der meistens auf einer wenig technischen, also das basiert oft auf einem, glaube ich, sogar mangelnden Verständnis von der Technik, die benutzt wird. Was ja in der modernen Kunst inzwischen allgemein ist, dass der Dilettant sehr gefragt ist, weil das Dilettantentum gewissermaßen auch die Amateure abschreckt. Also es ist ja eine Doppelbewegung in der modernen Kunst.
Das ja, Dilettantentum schreckt die Amateure ab, wie meinst
ja,
du das?
Die moderne Kunst musste sich ja schützen, weil sie irgendwann in der Abstraktion so nachvollziehbar geworden ist auf der handwerklichen Ebene, dass im Prinzip jeder Amateur sagen konnte, das kann ich auch.
Ach so, du meinst so das rote Bild.
Ja, genau. Mhm. So, und um das zu verhindern, wurde gewissermaßen affirmativ eine dilettantische Technik eingeführt und gesagt, ja, das ist jetzt Kunst. Das unterscheidet sich natürlich nur noch sehr, sehr peripher von so Kritzeleien von den eigenen Kindern. Aber das wurde dann ganz klar abgeschieden, weil man musste erst einen mehrjährigen Kunstakademie Curriculum durchlaufen haben, dass man genauso malt wie Kinder. Und dann ist das auch was ganz anderes als das, was
die Kinder machen.
Was die Kinder malen.
Auch wenn es genauso aussieht.
Genau. Und insofern ist natürlich dieser mal mehr oder mal weniger geniale Dilettantismus mit falsch verstandenen Programmiersprachen und sonstigen Protokollen, die dann in irgendeiner Form für Medienkunst benutzt werden, das passt dann sehr, sehr gut in die allgemeine Bewegung in der Kunstszene. Davon gibt es eine Menge. Und dann gibt es so den typischen, als Besucher vor allen Dingen, den typischen japanischen Rucksackmenschen, der überstylt herumläuft und mit großer freundlicher Neugier und Anteilnahme einfach so dabei ist. Und es aber ziemlich unklar ist, mit ihm so einen richtigen Kontakt zu treten. Die waren dieses Jahr ein bisschen weniger, weil die Krise halt zugeschlagen ist. Früher ging es denen ein bisschen besser. Und da waren die immer so so ein starkes 20% Element der internationalen Crowd. Neben den bulgarischen Netzkünstlerinnen war das immer sehr wichtig. Ja, dazwischen befinden sich natürlich, gibt es natürlich auch ganz, ganz geniale Menschen und ganz tolle Leute. Und insofern ist es in Verbindung mit dem Chaos Communication Kongress und mit der Republika nochmal so der dritte Teil. Und wenn man alle drei zusammennimmt, dann hat man eigentlich sehr viel von dem, was man mit Computern machen kann und die Menschen, die dahinter stehen, auch erfasst. Finde ich gut.
Wobei ich diesen technischen Teil gar nicht so gut vertreten sehe eigentlich bei der Transmediale.
Ja eben, den gibt es ja auch in dem Sinne nicht.
Na, aber dann deckt er ja sozusagen auch gar nichts ab.
Ja, es ist ja die Ästhetik. Also der Computer ist ja ein Werkzeug, um bestimmte Kunstwerke zu erzeugen. Und teilweise sind die Kunstwerke, die dort erzeugt werden, ja gewissermaßen Kunstwerke, die deswegen Medienkunst sind, weil sie auf den Einsatz von Medien verzichten. Aber bewusst.
Kunstwerke sind deshalb Medienkunst, weil sie auf die Medien verzichten.
Ja, zum Beispiel eines der tollsten Kunstwerke bei der Transmediale hieß White Noise. Und das war ein Mensch, der hat lauter alte Videotapes zerschnibbelt und alle in einen Rahmen gespannt. Der Rahmen irgendwie 6 Meter lang oder 4 Meter lang, 2 Meter hoch, von hinten mit ein paar Neonröhren beleuchtet und ich glaube ein kleines Gebläse noch dran. Das heißt, die Dinger haben ständig so gezittert. Mhm. Das Ganze sah aus einer Entfernung von 3-4 Metern aus wie eine extrem tolle, jetzt durch, sei es durch Beamer oder Plasma-Bildschirm, auf jeden Fall, es hatte was absolut Hypermediales, aber es war primitivste analoge Schnipsel, die einfach im Wind geflattert sind. Mhm. Und das meine ich, also das und die Bewegung und die künstlerische Aha-Moment kam dann natürlich, dass also quasi ein totes Medium wie das alte Videoband, woraus die Transmediale sich früher mal herausentwickelt hat, aus einem Videofestival, das zur Berlinale sich quasi daneben entwickelt hat, um Dinge zu behandeln, die halt im klassischen Filmkontext nicht behandelt worden sind. Und dieses inzwischen vergangene Medium wurde benutzt, um etwas zu zeigen, was dann aber wiederum ganz, ganz crisp und scharf und unglaublich toll und präsent war. Also das ist so genau das Beispiel für Medienkunst, die durch den Verzicht auf den Einsatz von Medien ausgestellt worden ist. Hm. Und sowas lieben die Kuratoren und die Medienkunstbegeisterten dann auch.
Nachvollziehbar.
Hm. Und es hat einfach auch einen unglaublich ästhetischen Wert. Also alle standen davor und waren einfach bezaubert. Weil das ist dann ja auch schön ist, wenn es dann klappt, wenn man einfach begeistert ist von dem, was sich jemand dort ausgedacht hat und es funktioniert. Und dann ist eigentlich die ganze Begründungs- und theoretische Überbau und Unterbau und medientheoretische Aspekte, die dann noch mit dazukommen und ob mit oder ohne jugoslawischer Bürgerkrieg, dann egal. Einfach, es muss einfach einen begeistern.
Und, ja, für sich genommen. Ja. Das ist auch immer wieder interessant, dass einfach so Sachen, die mit, vor allem die mit weniger daherkommen, manchmal viel mehr zu begeistern wissen. Man fällt mir jetzt auch hier so die Sachen von Aram Bartol irgendwie ein, der auch so ein bisschen Blinkenlights inspiriert, da so ein paar Sachen gemacht hat, diese Paper-Pixel-Geschichte und dann auch so das mit den Kerzen irgendwie in den Fenstern und so weiter. Ja. Das ist halt auch alles wunderbar reduziert und so entdigitalisiert worden. So.
Genau, genau.
Und überhaupt auch so dieses, so ein Kern seiner Arbeiten ist ja auch mal so dieses Nebeneinanderstellen der Spielewelten und der virtuellen Welten und der realen Welten. Ne?
Ja,
so,
ich erinnere mich noch an einem
Google Maps Pins irgendwie in den Hinterhof stellen.
Oder im Kongress mit diesen,
diesen World of Warcraft Schildern.
Ja, ja.
Also über seinen Namen über seinem eigenen Kopf hat. Ja, das ist ganz großartig.
Ja, ja. Und war das auch mit, wo ein Mensch immer hinter dieser Person hergelaufen ist und dann so Chat-Elemente.
So Bubbles, genau. Ja,
das war toll. Und du warst mit Aram doch irgendwie jetzt vor ein paar Tagen auf der Straße, ne? Da hast du ein Bild herumgeschickt.
Ja, ja. Er hat mich und Bree
durch dein Internet
fotografiert, genau.
Ja. Und das ist dieses Pseudo-Google-Car.
Nein, das war ein richtiges Google-Car.
Ach, deswegen wart ihr so begeistert.
Ja, und vor allem, weil wir uns vorher noch irgendwie über seine Google. Ich weiß nicht, was da vorher nachunterhalten haben, genau, weil er hat ja zu Transmediale diese Fake Google Streetcar Geschichte gemacht. Aber in dem Moment kam halt tatsächlich ein richtiges Google Streetcar, so und richtig echt.
Ja, und deswegen wart ihr auch so aus dem Häuschen und ihr konntet das auch gar nicht verbergen. Also dieses Foto hat.
Ja, da stand auch so ein bisschen wehrlos in diesem Stau. Also es fuhr nicht einfach nur an uns vorbei, sondern wir sahen es halt so kommen und es kroch halt so langsam so von Ampelschaltung zu Ampelschaltung. Und dann haben wir halt einfach mal ein bisschen gepostet, aber kam dann halt irgendwie dieses wirklich coole Foto mal raus. Das musste natürlich dann gleich in den Twitter geschickt werden. Ne?
Und das ist doch auch so eine Bewegung, dass jetzt Leute so eine Art Karneval machen, wenn das Google Car vorbeikommt.
Ja, ja,
ne?
Ja. Und wobei ich habe mich gar nicht so sehr darauf konzentriert, von dem Teil jetzt fotografiert zu werden, aber ich glaube, das könnte trotzdem passiert sein, das wird sich dann zeigen.
Ja.
Was jetzt auch nicht das Schlechteste wäre. Also ich hatte jetzt nicht so diesen üblichen Privacy-Stock im Arsch, weil, mein Gott, ich bin halt auf der scheiß Straße.
Du wohnst da ja auch in der Nähe.
Ja, und ich meine, piss die Wand an. Draußen ist einfach mal draußen. Ja. So, diese Debatte verstehe ich überhaupt gar nicht. Bin ich auch nicht bereit, darüber zu diskutieren.
Ja.
So ein Quatsch, natürlich sollen die da rumfahren und alles kartografieren.
Ja,
oh Gott, das wird Konsequenzen haben. Ja, natürlich, die Zukunft hat immer Konsequenzen. So ist das.
Ja.
Die findet einfach statt und es gibt permanent Kollateralschäden. Wie auch immer, auf jeden Fall war das ein seltenes Zusammentreffen mit Aram, wo es dann gleich so einen schönen Output gab.
Mhm.
Und der Bree, der hängt ja hier auch gerade rum, hier auf dem Tisch steht ja auch sein Make-up-Bot, weil er halt von der Aschewolke erwischt wurde.
Ja.
Und wiederholt seinen Rückflug in die USA verpasst hat.
Ja. Jetzt müssen wir mal kurz, weil ja diese Sendung auch in 2000 Jahren noch gehört wird, müssen wir noch mal kurz sagen, es gab mal einen isländischen Vulkan, der hat ein bisschen Feuer gespuckt, hat für einige Tage eine Aschewolke über Europa gelegt und das hat dazu geführt, dass für einige Tage der Flugverkehr ausgesetzt hat.
Und ja, das war toll.
Einschneidendes Erlebnis.
Ja, das war auch ein schönes kulturelles Phänomen wieder, ne? Insbesondere so auf der Twitter-Wahrnehmung. Erstmal so dieser Tag, der sich dann gleich
der Hashtag.
Der Hashtag, das ist schon mal so ein geiler Witz in sich.
Mhm. Weil man ja das H dann mitliest mit dem Lattenzaun.
Ja, und weil ja jeder weiß, dass es sich um einen Hashtag handelt und daraus dann halt Hashtag zu machen, ist einfach ganz groß. Außerdem konnte wahrscheinlich dieses Eva, Fjöla, Jökull keiner so richtig schreiben.
Ja.
Ist auch mal unklar, ob es dann Umlaute auch wirklich. Ne, war?
Ja.
Auf amerikanischen Tastaturen dann überhaupt auf dem Bildschirm schaffen, wie auch immer. Tatsache ist, es hat mal wieder für Unterbrechung gesagt. Das ist ganz lustig, weil der Brie, also Brie Pettis, der Makerbot-Industries macht, war ja zur Republika eingeladen. Ja. Und eigentlich hätte er halt dann eben auch schon längst wieder fahren müssen, letzten Sonntag. Und das wurde dann halt durch diesen Vulkan vereitelt. Und das Interessante ist, er war halt jetzt auch schon beim Kongress so drauf und dran zurückzufliegen am 31.12. Und da kam halt der Schnee.
Sowas wie weiße Asche.
Weiße Asche. Und dann ist der Flieger auch ausgefallen. Also er war jetzt zweimal hintereinander in 4 Monaten in Berlin, hatte jedes Mal gar keine Lust zurückzufahren, weil es einfach alles gerade viel zu schön war und hat immer die passende Naturkatastrophe am Start gehabt, die seinen Flug gecancelt hat. Das ist wirklich so eine unglaubliche Geschichte. Das ist ausgesprochen lustig. Naja, und so tummelten wir uns eben auf der Straße und so kam es zu diesem Foto. Ja.
Und der, also gerade am Samstag habe ich, weil es ein wunderschöner Tag war, und die Kondensstreifen, die verändern ja auch wirklich das Wetter. Das heißt, wenn die da länger hin und her fliegen, bilden sich ja, werden ja nicht rückgebildet, diese Kondensstreifen, sondern daraus werden ja so Schlierwolken.
Genau, wie so Tageswölkchen.
Ja. Und die fehlten auf einmal und deswegen hat es bis in den späten Nachmittag herein ja einen unglaublichen klatschblauen, wie von Photoshop geklärten blauen Himmel gegeben. Und auch diese Stille, herrlich. Und ich würde fast vorschlagen, dass man einfach zumindest am Wochenende nicht mehr fliegt. Dass man einfach sagt, ja, unter der Woche machen wir das wie immer. Aber Samstag, Sonntag ist jetzt mal Schluss mit Fliegen. Ich finde, das wäre ein guter Kompromiss, dass man einfach so ein Gefühl hat, es geht auch anders.
So Ladenschließzeiten müssen sozusagen jetzt auch auf Flugverkehr.
Ja, ja. Ich finde, diese ganze Fliegerei ist unnötig und ich meine, unsere Internetverbindungen werden ja auch künstlich verlangsamt, ja. Wenn man seine Flat überschreitet, warum
also
soll das?
Also unnötig, soweit würde ich jetzt nicht gehen, so, also da gibt's schon.
Naja, also.
Also wir müssten, angenommen es gäbe jetzt ein Jahr lang keine Flüge, dann müssten wir uns gehörig um unser aktuelles Wirtschafts- und Gesellschaftssystem Gedanken machen, weil das schon darauf basiert und sich daran gewöhnt hat, dass es schon möglich ist, binnen kürzester Zeit größere Strecken zurückzulegen für sehr viele Leute. Also allein so dieser europäische Abstimmungsprozess und sonstige internationalen, globalen, politischen Sachen. Also ohne durch die Gegend fliegen wird es, glaube ich, echt schwierig.
Ja gut, okay. Aber ich meine jetzt nur diese Wochenendaussetzer. Ne? Dass man einfach sagt, Wochenende ist halt, sind die 2 Tage ohne Fliegen. Ne? So wie beim Lasterverkehr. Die Laster dürfen ja auch Sonntag.
Was ändert das groß, außer dass es die Sachen noch alle komplizierter und teurer macht?
Es strukturiert einfach das Leben.
So wie das Ladenschlussgesetz.
Ja, genau. Man muss einfach Rituale, Zeichen.
Also wenn du was haben willst, was dein Leben strukturiert, dann schaff dir Kinder an.
Das
da
ist
denkst du über Ladenschlussgesetz
ja
echt nicht mehr nach. Da hast du irgendwie Kids und dann ist einfach dein Leben strukturiert. Punkt.
Gut, aber, aber fliegen musst du dann ja trotzdem nicht so viel. Mit Kindern.
Nö, muss man nicht.
Ja.
Also ich fand das jetzt auch mal ganz entspannend und auch mal um zu sehen, was so die Auswirkungen so sind, aber ich würde mich jetzt nicht gleich weniger fliegen, fände ich ganz okay und dass Fliegen auch teurer werden muss, da bin ich auch definitiv dafür. Also wenn ich mir so die Flugpreise anschaue, ich bin gerade nach Wien geflogen, hin und zurück, irgendwie 130 Euro, das kann nicht sein.
Aber es macht nicht so viel Spaß, ne? Das Fliegen.
Das macht überhaupt keinen Spaß und aber es muss einfach, es geht einfach auch nicht, dass nicht Steuern gezahlt wird auf den Treibstoff, wenn alle anderen Transportsysteme das auch tun. Also es ist so maßlos übermäßig subventioniert auf Kosten von allen for no reason. Also kann mir irgendwie keiner erzählen, warum jetzt ausgerechnet das mit das umweltschädlichste, lärmerzeugendste, platzraubendste Verkehrsmittel überhaupt, so, ja, was auch immer es für Segnungen bringt und Bananen in den Supermarkt, I don't care. Das hat einfach dann auch teuer zu sein. Und Sachen, die dann teuer sind, wenn sie mit dem Flugzeug herangeholt werden, haben dann auch teuer zu sein. Und dann zahle ich auch für meinen MacBook nochmal 50 Euro mehr, weil das halt teuer war, das mit diesem scheiß Flieger von China nach Europa zu fliegen.
Stimmt, weil die Prozessoren ja altern, wenn man das mit dem Schiff verbringen würde.
Altern?
Naja, diese Chips haben doch nur so eine Halbwertszeit von einem Vierteljahr, dann sind die doch schon wieder altes Eisen. So, wenn du davon aber schon mal zwei Wochen irgendwie so eine Schiffspassage hast, ist natürlich der Wertverlust enorm.
Ja,
da kann ich das verstehen, dass man, ja, stell dir vor, du würdest die iPads jetzt demnächst alle nur noch mit dem Schiff transportieren, dann hast du die nächste Generation, ist dann schon da. Vor die überhaupt
Schiffe ist nochmal ein ganz anderes Thema. Also ich meine, Flugzeuge und Schiffe würde ich da ja auch glatt in dasselbe Boot schmeißen. Weil bei Schiffen ist es ja eigentlich noch schlimmer, weil die fahren ja noch nicht mal ordentlichen Treibstoff, sondern die fahren eigentlich nur
Schweröl.
Also Restevernichtung ist das. Ja. Also alles, was wirklich auch nicht nur im Ansatz irgendeine Chance hätte, bei uns zugelassen zu werden, um in irgendeinem Motor verbrannt zu werden, das ist da einfach mal Standard.
Ja, es ist halt noch die Freiheit der Meere, ne? Aber was ich so interessant finde.
Freiheit der Meere.
Ja, da draußen.
Gibt es Piraten.
Mit den Piraten finde ich so interessant, dass diese ganzen Firmen, die sich irgendwie nach Honduras ausgeflaggt haben, wenn sie von Piraten überfallen sind, sind sie sofort wieder deutsche Frachter.
Ja sind sie? Habe ich nicht so verfolgt.
Es gibt ja praktisch keinen, die Reederei ist ja ein Unternehmen, das meistens in Deutschland sitzt. Das Fahrzeug ist dann auf Botswana zugelassen, die große Seemacht, ja. Und
was macht denn einen deutschen Frachter aus?
Ja, erstmal, dass er gar keiner ist, weil er ja ein Flaggenstaat.
Wer kommt auf die Idee, welchen Frachter, warum als Deutscher bezeichnen?
Aufgrund der Besitzverhältnisse und des Namens. Ne, das ist dann die Magdeburg, die fährt halt, wie gesagt, für Honduras. Und es gibt dort so eine Briefkastenfirma, Schiffsregister oder sowas, die dafür sorgt, dass Honduras der Flaggenstaat ist. Und die zahlen halt geringere Steuern.
Also aber wenn dann die aber auch von Honduras rausfliegen lassen.
Genau, das ist nämlich der Punkt. Wenn es dann mal der Fall der Fälle kommt, müssen wir uns oder müssen die sich dann von niederländischen Seeleuten, Marine-Infanteristen retten lassen, ja, und nicht von den Honduranischen. Das ist dann mal so der Nachteil. Der wird aber gewissermaßen gar nicht wahrgenommen in der Debatte. Und das finde ich eigentlich ein Skandal. Ja, hier die teuren Steuern und Zulassungen vermeiden und wenn es dann mal ernst wird,
dann ist vorbei, ja.
Dann ruft man nach.
Ich muss sagen, ich habe jetzt die letzte somalische und sonstige Piratenentwicklung da in den Gefilden nicht so richtig verfolgt, ob da irgendwas Großartiges passiert ist. Wahrscheinlich geht es einfach so weiter, wie es für die ganze Zeit weitergeht. Mhm.
Aber da kommt noch mal die andere Sache hinzu, dass ich ja noch mein deutschsprachiges Blog machen will und das nennt sich Out of Area und Out of Area ist genau das, was da die Bundesmarine und andere Einsatzkräfte so in Afghanistan von der Bundeswehr machen oder von den NATO-Staaten. Die sind außerhalb ihres Vertragsgebiets zuständig oder tätig, denn die NATO ist ja der Nordatlantische Verteidigungspakt und wenn die im Südatlantik tätig sind, sind sie eben out of area. Und das habe ich mir jetzt als Motto genommen, weil so als Universaldilettant will ich über lauter Dinge schreiben und sprechen, über die ich eigentlich gar nicht so viel weiß, aber andererseits beschäftigen sie mich und versuche da.
Aber das gibt es jetzt noch nicht, das Blog.
Nee, aber die URL ist schon besorgt. Die gibt es demnächst.
Guck an. Aber man muss echt aufpassen mit der Ankündigung.
Ja.
Kann schnell mal passieren, dass es nicht stattfindet.
Doch. Also die Ankündigung oder die Einlösung?
Die Einlösung.
Ja, da habe ich mich ja jetzt
committed.
Committed.
Ja, jetzt wird es nur noch schlimmer.
Ja, es muss aber sein. Also wenn ich mir den anderen Blödsinn in den Blog so angucke, da finde ich, fehlt meine Stimme schon.
Du könntest es ja auch einfach als Gastschreiber machen.
Nee.
Noch nicht überlegt, da mal beim Spreeblickschiff anzuheuern oder so?
Nee, die sollen mal ihre Sachen machen.
Ja. Oder beim Freitag?
Ach nee, das ist ja auch alles schon so journalistisch und so gesettelt. Also ich bin, es gibt einfach so Dinge, die beschäftigen mich und außerdem glaube ich auch, dass die Meinung, die ich vertrete, dass die überhaupt nicht mit diesen von dir genannten Institutionen kompatibel ist. also nicht mal als Gastkontroversautor würde ich da eine Chance haben. Bin ja extrem konservativ, Kulturkatholik.
Also Kulturkatholik?
Ja.
Du meinst, da müsste man dann gleich auch nochmal so ein Hitler-Video machen? Hitler unzufrieden mit den Blogergebnissen von Gregor Sedlak.
Der fehlt mir der...
Der Kontext
der
ist nicht dein Ernst.
Ja.
Der Untergang?
Ja.
Kennst du?
Ja.
Der Film?
Da wird öfters mal eine Szene gerne genommen von Englischsprachigen, die dann natürlich
genau,
funktioniert ja nur im Englisch.
Eine Szene. Die Szene.
Wo er irgendwann einen Ausbruch bekommt, ne?
Wo er unten im Bunker sitzt und irgendwie ihm seine Generäle da versuchen, irgendwie klarzumachen, ja, dass es jetzt einfach mal vorbei ist.
Ja.
Und dann sitzt er da und reißt sich zitternd die Brille vom Leib und kriegt seinen Wutanfall und draußen im Flur. Hälfte
weinen sie.
Weinen sie. Und
insbesondere Lara, Maria Lara.
Heißt sie so?
Die Schauspielerin, ja.
Aha, okay, ja, die weint.
Mhm.
Und das ist halt mittlerweile eins der erfolgreichsten Meme der letzten Zeit, so. Diese Hitler-Dinger.
Ja.
Das Geilste ist ja, dass er jetzt vor kurzem, vor ein paar Tagen, Konstantin-Film dann tatsächlich sich auch noch erblödet hat, dann so mit Takedown-Notices loszugehen. Das heißt, jetzt sammeln sie irgendwie da überall diese großartigen Spoofs ein. Ja,
ja, ja.
Was natürlich dann sofort den großartigsten,
ja,
die großartigste Hitler-Variante, nämlich irgendwie Hitler regt sich darüber auf, dass
das ist die neue Konstantin.
Dass Hitler, also der ganz großartiger Beitrag zum Thema Copyright, ja, irgendwie Hitler macht sozusagen den Copyright-Nazi im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja.
Und wo sich also einfach diese ganze Sinnlosigkeit natürlich nochmal doppelt abzeichnet.
Ja.
Also wer die jetzt beraten hat, sich da irgendwie so dermaßen, ich meine, das ist die Werbung schlechthin für diesen Film. Ja, das ist einfach, der Film ist mittlerweile so ikonisch geworden.
Ja.
Sicherlich haben die wenigsten ihn gesehen. Aber das ist einfach ein Film, der wird bleiben, ja. Das ist.
Naja, und dann kommt er ja fast einer Karikatur nahe. Also ich finde es furchtbar und ich finde es einfach so ohne jede.
Den Film.
Ich habe mal versucht reinzugucken und ich hatte so die Nachricht mitbekommen, Bruno Ganz spielt den Hitler sehr authentisch und eben ganz anders als in seinen Reden. Und dann hatte ich genau diese Szene, wo er dann seinen Ausraster hat. Und das war natürlich genau so, wie man Hitler kennt. Oder meint zu kennen, dass er halt so rumbrüllt. Und es gibt eine unglaublich tolle Szene, ich glaube, es sind nur so anderthalb Minuten, die überhaupt überliefert sind, wo er mit einem finnischen Journalisten spricht und da spricht er so normal, dass wenn du das als in irgendwie im Deutschlandfunk oder Inforadio als Originalinsert reintun würdest und würdest sagen, jetzt so im Kontext, weil er spricht über Panzer, weswegen die im bestimmten Gelände nicht funktionieren. Und wenn du einfach sagen würdest, hier der Experte über warum der Leo jetzt doch nicht nach Afghanistan gebracht wird, du würdest es nicht merken. Ganz abgeklärt. Und ja, also die Generäle, die haben mir dann schon gesagt, und ich muss mich darauf auch verlassen können, dass wenn die Generäle das sagen, dass das dann auch stimmt. Dass die eben auch diese Wintertauglichkeit haben. So, und da haben die Generäle offensichtlich sehr optimistische Vorgaben gemacht. Das konnte ich als Führer nicht wissen. So spricht er so ganz toll. Und dann stehen sie da. Und dann hat man auf einmal eine solche Situation, die sehr unerfreulich ist. Wir sind aber jetzt dabei, was ist das, so totales
Politik. Ja, was denkst du denn, wie Hitler geredet hat? Das ist doch realistisch.
Das ist sehr realistisch. Aber das Tolle ist, dass ist kaum,
so kennt man ihn einfach
so
nicht.
Kennt man ihn nicht und das ist noch viel gespenstischer.
Ist Hitler, weil privat.
Das ist einfach ganz normal. Auf jeden Fall nicht öffentlich, sondern als, und es wird einfach auch ein bisschen klar, dass so ein Wüterich, wenn der ständig so als Kasperle in seinen ganzen Konferenzen und in seinem täglichen politischen Arbeit herumkrakeelt hätte, dass der natürlich nie ein Erfolg hätte sein können. Wenn er nicht gewissermaßen auch in seinem ganzen Wahn dann doch eine professionelle und teilweise auch sehr geniale und sehr intelligente Gesprächsführung und auch ein gewisses Charisma ausgestrahlt hätte. Und das wird in dieser kurzen Szene sehr, sehr deutlich. Mhm. Und gerade weil man es nicht so mitbekommt und man denkt so, man hat so einen sehr freundlichen, leicht österreichischen Tonfall. Und ja, das ist genau das Gegenteil von dieser Bruno Ganz Show. Ja. Und was das aber jetzt mit meinen katholischen...
Habe ich dich jetzt gerade falsch verstanden? Also welche dieser Hitler, wie du ihn gerade beschrieben hast, taucht so wo auf?
Musst du mal seinen Original-Hitler, finnischer Journalist, wenn so würde ich das jetzt mal als Google-Suchbegriffe versuchen herauszufinden.
Eine Audioaufzeichnung.
Ist es eine Audioaufzeichnung?
Aha.
Im Gespräch mit einem finnischen Journalisten, auf Deutsch natürlich.
Mhm.
Und ich glaube, es sind so 1,5 Minuten. Die bisher die einzigen, also jedenfalls nach meinem Wissen, erhaltenen Fragmente eines quasi ganz normalen Gesprächs von Hitler sind außerhalb seiner öffentlichen Kundgebung.
Naja, hier habe ich das. Soll ich das mal einspielen?
Mhm.
Ich muss gerade mal gucken, das ist hier so ein bisschen merkwürdig verlinkt, ob das hier irgendwie auch tatsächlich kommt. Sieht so aus. Dann muss ich allerdings hier nochmal...
Das ist natürlich jetzt peinlich, wenn der Führer mich im O-Ton jetzt voll Lügen straft, weil er ganz andere Sachen da gesagt hat.
Ich muss nur gerade mal schauen. Wir hören Hitler und jetzt gucken wir mal.
Im Führercast.
Im Führercast, genau. Gucken wir mal.
Vor Jahren hatte ich einmal den Gedanken, nach Finnland zu kommen. Und zwar, wenn möglich, ganz inkognito. Um nicht nur das Land kennenzulernen, sondern vor allem, um teilzuhaben an den großen Olympischen Festspielen, die, ich glaubte, in Helsinki stattfinden sollen.
Das ist er?
Ich habe wenige Jahre vorher die finnischen Kämpfer in Berlin bewundert und kannte darüber hinaus ihre Freiheitskämpfe, kannte auf die Zeit des Weltkriegs und des
Abschluss
des
Weltkriegs. Herr Sonneborn ist immer wieder brillant, ne?
Den Namen des Ich habe mir damals selber nicht träumen lassen, dass mich das Schicksal einmal unter diesen Umständen nach Finnland führen wird. Der Krieg, in dem wir nun gemeinsam stehen, war von Deutschland weder vorgesehen, noch, das darf ich ruhig aussprechen, vorbereitet worden. Wenn wir uns diesen Krieg als möglich vorgestellt hätten, dann wären die Vorbereitungen gründlicher, besser, praktischer, zweckmäßiger gewesen. Wir glaubten vielleicht an die Möglichkeit einer Auseinandersetzung in Europa. Dann, wenn gewisse Staaten es auf eine Verewigung des Versailler Vertrages abgesehen haben würden. Aber ich hatte die starke Hoffnung, dass es auch hier gelingen würde, einfach durch die Macht der Vernunft und durch die Erkenntnis, dass unmögliche Zustände auch unmöglich bleiben können, dass es damit gelingen könnte, friedliche Revisionen herbeizuführen. Denn ich hatte ein ganz großes soziales Programm mir vorgenommen. Ich bin selbst in meinem Volk aus sehr schweren Anfängen emporgestiegen und ich hatte kein anderes Lebensziel, als ein ganz großes soziales Programm durchzuführen und auch ein großes ergänzendes kulturelles Programm. Diesen Aufgaben habe ich mich gewidmet.
Ich unterbreche hier mal ganz kurz. Also das ist, ich habe es jetzt mal kurz nachgelesen, das ist eine Rede von Hitler, eine Ansprache zu ihren von diesem Mannerheim, der sozusagen der Chef der Finnen war, die damals so quasi Verbündete waren im Kampf gegen die Sowjetunion, also ohne da jetzt einen offiziellen Dings zu haben, ist jetzt im Januar beim Spiegelfechter erschienen. Schaue ich zweimal gerne ran, aber das habe ich übersehen. Es gibt hier noch einen zweiten Ausschnitt und das ist dann wohl tatsächlich ein heimlicher Mitschnitt zwischen Hitler und diesem Mannerheim.
Okay, weil er ist ja doch schon noch ein bisschen in seinem
Duktus.
Duktus, ne?
Ja, genau. Und das andere können wir jetzt mal hier einspielen. Gucken, wie das so klingt. Das könnte jetzt ein reiner Geheimmitschnitt sein.
Eine sehr große Gefahr, vielleicht die schwerste. Wir haben ganz unten überhaupt erst jetzt verlassen können.
Schwer verständlich.
Wir wussten das selber auch nicht so ganz genau, wie ungeheuerlich diese Strafanlässe waren.
Das hätten wir nicht geahnt im Winterkrieg. Im Winterkrieg hätten wir das nicht geahnt. Natürlich hatten wir den Eindruck, dass sie gut gerüstet waren. Aber so, wie sie in Wirklichkeit. Und jetzt ist gar kein Zweifel, was sie hatten in ihren Schienen.
Ganz klar.
Das ist gut.
Sie haben die ungeheuerste Rüstung, die Menschen denkbar ist. Also, wenn mir jemand gesagt hätte, dass ein Staat mit...
Das ist Hitler jetzt, ne?
Wenn mir jemand gesagt hätte, dass ein Staat mit 35.000 Tanks anreden kann, dann hätte ich gesagt, sie sind wahnsinnig. 35.000 Panzer. Wir haben zurzeit über 34.000 Panzer vernichtet. Wenn mir das jemand gesagt hätte, ich hätte gesagt, wenn mir ein General von mir erklärt hätte, dass hier ein Staat 35.000 Panzer in dieser Ziele hat, sie sehen alles doppelt oder zehnfach. Das ist Wahnsinn, sie sind Gespenster. Das haben wir nicht ermöglicht. Wir haben Fabriken gefunden, allein eine da in Kramatorskaja zum Beispiel. Das war vor 2 Jahren Bau und wir hatten keine Ahnung. Heute ist dort eine Panzerfabrik, die in der ersten Schicht etwas über 30.000 und in den Vollausbau über 60.000 Arbeiter beschäftigt. Und wir haben eine einzige Panzerfabrik. Wir haben sie besetzt. Eine gigantische Fabrik. Arbeitermassen, die allerdings über die Tiere gehen. Donetsk-Gebiet.
Ja, wenn man denkt, dass sie 25 Jahre beinahe Freiheit gehabt haben, sich zu rüsten. Und alles ausgegeben für Rüstung.
Nur Rüstung.
Nur Rüstung.
Das ist ein, ich sagte vorher dem Herrn Staatspräsidenten, ich habe das vorher nicht geahnt, hätte ich es geahnt, das wäre mir noch schwer zu Herz gewesen, aber den Entschluss hätte ich dann erst recht gefasst. Denn es blieb ja gar keine andere Möglichkeit.
Das ist echt der totale Hardcore, ne?
Aber ich finde es also schon atemberaubend, ne?
Man merkt seine Sprechweise.
Der könnte hier auch bei uns sitzen. Man würde sagen, der kennt seine Zahlen. Der ist im Detail.
35.000 Tanks.
Ja. 60.000 Arbeiter. Also ganz, ganz faszinierend. Und es gibt ja so ähnliche Versuche. Da war der Manfred Zapatka, glaube ich, ist ein Schauspieler, der hat die Rede von Himmler, die ganz berühmte, die einzige, die überliefert ist, wo einer der Führer des Dritten Reichs die Judenvernichtung zugegeben hat. Das war ein Geheimtreffen der SS und dort hat er mehr oder minder Klartext gesprochen. Und auch nicht in vollen Zahlen oder so, aber zumindest doch so, dass wenn man diese Rede liest, ich weiß nicht, ob sie durch einen Tonband mitgeschnitten worden ist, dass also diese Legenden, dass das, wenn überhaupt, nur Exzesse auf unterer Ebene gewesen seien, die das widerlegen. Und da haben die, ich glaube, Ronald Kamuaka, auf jeden Fall ein Filmregisseur, hat also einen Schauspieler einfach diese Rede vorlesen lassen. Und die ist dann auch relativ unkommentiert entsprechend im Fernsehen gelaufen. Und dann ist niemandem aufgefallen, was für eine ungeheuerliche Geschichte das ist, weil der das mit einem ganz anderen Duktus gesprochen hat, wie man heute halt spricht. Und es ist zu 80-90% so ein Bürokraten-Ding mit, wir alle wissen, die Schwierigkeiten in der letzten Leistungsplanerstellungsphase haben dazu geführt, dass wir einige bedauerliche Umstrukturierungen im Bereich des östlichen Heeresabschnittes machen konnten. Und also nur so interner Kram und Fasel. Und die wirklich interessanten Stellen, die versenden sich praktisch dazwischen.
Mhm.
Und das sind eigentlich nur so zwei, drei Sätze, die inzwischen so bekannt sind und auch so im Bewusstsein sind. Das ist dieser eine Spruch mit dem über den Anstand, der im Prinzip sagt, wo dann Himmler sagt, jawohl, ich weiß, was es für sie bedeutet und für sie und ihre Soldaten, wenn sie vor den Massengräbern stehen und Erschießungen vor sich nehmen. Und umso mehr würde er also die Hochachtung haben vor all denen, die unter diesen Bedingungen anständig geblieben sind. Also diese Formulierung Anstand heißt quasi, das eigene Gewissen ausgeschaltet zu haben.
Mhm.
Und diese absolute Pervertierung, die da wirklich rüberkommt, die ist also auch sehr einmalig in der ganzen Quellenlage.
Krass. Krass. Ich werde mir trotzdem mal diesen Downfall mal komplett irgendwie geben. Habe ich nämlich auch noch nicht gemacht, muss ich zugeben.
Aber auch wie schamlos er in dieser Tischrede gelogen hat, der Hitler, dass er gesagt hat, er hätte ja ein soziales und auch kulturelles Programm vorgehabt. Und dieser Krieg hätte er in keinster Weise geplant oder wenn jetzt darauf vorbereitet wäre. Also faszinierend, ne?
Ja, am Ende hat er das aber noch geglaubt.
Ja.
Tja. So.
Ich glaube, wir machen mal Schluss, weil nach Hitler kann man eigentlich nicht mehr viel toppen, oder?
Was?
Ja, natürlich.
Meinst du?
Ja.
Aber man kann doch nicht mit Hitler aufhören.
Naja, da gibt es schon Leute, die da anderer Meinung sind.
Okay, gut, das kann ja sein.
Es
gibt immer Leute, die anderer Meinung sind.
Na, es gab Leute, die haben gesagt, es ist keine Dichtung nach Auschwitz mehr möglich.
Ja gut, aber ich weiß jetzt gar nicht, wie wir da drauf gekommen sind. Wir waren ja irgendwie so ein bisschen bei deinem Blog und ich wollte ja nochmal wissen, was du da jetzt eigentlich gedenkst zu tun. Wir sind dann irgendwie auf...
ich kann ja sagen, wie du da drauf
die
gekommen
Meme,
bist.
Ja,
sag ich habe das gesagt, mal. Ich dass ich mich gar nicht so einklinken könnte als stromlinienförmiger Gastautor, weil ich in relevanten Bereichen einfach mit den mir zwar sehr sympathischen Netzkulturmenschen und dem ganzen Chaos nahen Umfeld mich da extrem in Dissidenz mich bewege. Und da möchte ich nicht zumuten, dass jemand mich da hosten muss, sondern das will ich dann.
Okay, also du willst deine Dissidenz voll ausleben.
Unter eigener
Flagge.
Und
wann ist das soweit?
Das fängt bald an. Ja.
Okay.
Genau. Ich finde, jeder.
Das ist so wie meine Ankündigung, meine Download-Bandbreite zu vergrößern. So.
Ja, und irgendwann hast du es dann gemacht.
Ja, das stimmt, aber es schmerzt einfach.
Ja.
Der Weg dahin schmerzt.
Nein, ich brauche ein deutschsprachiges Blog, weil mein Futurama ist ja nun so ein Themenblog und das ist auch nur auf Englisch und das ist auch mehr so aus prinzipiellen Gründen da. Das liest ja auch niemand. Das andere wird auch niemand lesen, aber halt auf Deutsch niemand
lesen. Ich werde es lesen.
Ja.
Ich werde es lesen. Ja, meinetwegen machen wir dann mal hier auch einen Punkt.
Mhm.
Jetzt können wir uns ja hier nochmal vertwittern lassen. Also ich bin Twitter/Tim Pritlove, wie gehabt. Und du bist?
Ich bin Twitter/Gregor Sedlak in einem Wort.
Wir sind so diese Vornamen-Nachnamen-Fraktion.
Wir sind die Post-Privacy, uns findest du überall.
Nackt im Internet, ja. Realnamen,
genau.
Alle Details.
Und so Fetisch-Narben-Fotos.
Genau. Na gut, dann machen wir Schluss, wa?
Jo.
Müssen wir uns noch verabschieden? Ich glaube schon, ne?
Ja, natürlich.
Ja, tschüss.
Wer auch immer zugehört hat oder zuhören wird.
Genau.
Das war mir eine große Ehre.
Genau.
Danke fürs Vertrauen.
Das war Quatsche hier direkt live aus der Metaebene. Nee, live war es natürlich nicht, aber es war direkt aus der Metaebene mit nur etwas bisschen Download-Verpeilung und mal gucken, was das Endergebnis so ist. Bis bald.
Ciao. Tschüss.